Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um das Thema Gummi. Ihr hört den Gummi-Podcast und heute soll es um Reifen gehen und alles, was mit Reifen zu tun hat. Und dazu habe ich einen Entwickler eingeladen, bei dem ich am liebsten ein sofortiges Geheul ausbrechen möchte, weil der Mann heißt Wolf vom Walde und arbeitet für Specialized. Seit 10 Jahren macht er für Specialized die Reifen, hat vorher 10 Jahre lang für Conti Reifen gemacht, ist also in dem Gebiet sehr bewandert. Hallo Wolf.
Hallo.
Hallöchen.
Hallo Christian.
Und kann uns dazu eine ganze Menge erzählen, hoffe ich. Ich würde einfach mal ganz grundlegend anfangen. Wieso entwickelt man den Reifen? Warum machst du Reifen? Wie bist du da hingekommen zu dem Thema?
Zu dem Thema bin ich einfach über das Radfahren gekommen. Das hat sich im Grunde so ein bisschen so ergeben. Ich komme aus Hannover. Mhm. Und in Hannover ist Continental natürlich sehr groß. Und für die habe ich eine Weile neben dem Studium gearbeitet. Also im Grunde
Was hast du studiert?
Ich habe Wirtschaft studiert und hinterher noch Produktentwicklung.
Ah ja.
Ja, und da hat sich das halt so ergeben, dass ich da dann auch in die Fahrradsparte reingerutscht bin und habe dann irgendwann auch angefangen, dort zu arbeiten als Produktmanager und darüber dann auch immer stärker in die Entwicklung reingekommen.
Und wie hast du dir das vorgestellt, beziehungsweise was hast du dann da, was hat dich erwartet? Also ich meine, wenn man sich so Reifenportfolios von Herstellern anguckt, dann ist da ja zum Teil viel, zum Teil wenig Bewegung drin. Aber es gibt ja gefühlt, meinetwegen, den Schwalbe Nobby Nick, den gibt es jetzt seit gefühlten 100 Jahren. Wie lange dauert denn so eine Entwicklung eines Reifens überhaupt? Also ja, eines Modells.
Genau, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass das Reifen für sich eigentlich auch schon eine ganz eigene Welt sind. Also zum einen deckt man mit Reifen natürlich sämtliche Fahrräder ab. Also wenn man jetzt von Experiences so auf Neudeutsch spricht, ob es jetzt um Rennräder geht oder um Kinderräder oder Mountainbikes, ne, und da dann eben auch jegliche Spielart. Also wenn man sich mit Reifen beschäftigt, dann hat man eigentlich mit all diesen Dingen zu tun. Von daher, wenn man sich jetzt vielleicht auf ein so ein Themenfeld konzentrieren würde und sagt, ich gucke mir jetzt beispielsweise nur Mountainbike-Reifen an im Trail-Segment, dann mag es schon so sein, dass bei dem einen oder anderen Hersteller vielleicht jetzt in dem Segment nicht so viel Bewegung ist, aber mit Sicherheit haben alle Hersteller kreuz und quer über alle Segmente sehr viel Bewegung. Also da wird sehr viel entwickelt. Es kommen ja auch ständig neue Fahrräder raus. Da wird mit Größen gespielt und so weiter. Oder jetzt haben wir gerade diesen Gravel-Boom. Da wird dann einiges neu gemacht und so weiter. Also das wird nie langweilig.
Aber wenn du jetzt sagst, neue Größen, nimmt man dann nicht einfach ein anderes Profil und zieht das in die Breite und gut ist?
Das kann man machen. Das kann man machen. Man kann sich bei so einer Geschichte allerdings auch ziemlich daneben legen. Das hat man vielleicht auch gesehen, als es auf der Mountainbike-Seite mit den Plus-Reifen losging. Also als man im Grunde so von, so einer typischen Trailreifenbreite von 2.3 dann ausging und dann auf 2.6, 2.8, 3.0 und so weiter ging, da hat man das in den allerersten Anfängen, als es alles schnell gehen musste, da hat man gesehen, dass der eine oder andere vielleicht seine Profile einfach hochskaliert hat, also einfach gedehnt hat. Das funktioniert dann aber so nicht mehr. Also dann passen die Klotzverhältnisse nicht mehr. Ich bekomme vielleicht, mache den Block so groß, dass er gar nicht mehr wirklich in den Grund eingreifen kann und so weiter. Also man muss sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen, als einfach nur diesen Entwurf aufzuziehen.
Du hast jetzt, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, nämlich Entwicklungen und die unter Druck passieren, weil wir hatten zum Beispiel, kleines Anekdötchen am Rande, wir hatten mal, als das 29er-Ding noch zum zweiten Mal losging, nachdem es irgendwie viele Jahre vorher von Gary Fischer losgetreten wurde, haben wir mal ein 29-Zoll-Rad in die Redaktion bekommen und da passte einfach kein 29-Zoll Reifen rein. Warum? Weil das von der Seite angepasst wurde, auf 29 Zoll hochgezogen und man vergessen hatte, diese S-Band-Kettenstreben die Sitzstreben anzupassen, woraufhin man dann gesehen hat, okay, ein 26 Zoll Reifen passt perfekt rein, 29 Zoll nicht, deshalb konnte man nur einen 1,5er Reifen fahren, weil es oben viel zu eng war. Aber okay, du hast gerade eben Fachwörter genannt, Block und Klotz. Ich war mal bei einer Präsentation Konkurrenzanbieter Bontrager, die haben, da fiel ein Fachbegriff, der fällt mir leider nicht mehr ein. Wie nennt man denn den Bereich eines Reifens, bis sich das Profil wiederholt? Heißt das irgendwie Step oder so?
Das nennt man einen Pitch. Also Pitch, genau. Ein Pitch wie okay. Ein Entwurf oder eben wie so ein Muster, das sich wiederholt. Also das ist genau richtig, gerade bei jedem Reifen eigentlich. Ob das jetzt ein Straßenreifen ist, außer natürlich bei ganz glatten Slicks, da ist es ist klar, ne? Da wiederholt sich das sowieso alles, beziehungsweise da gibt es nichts zum Wiederholen. Aber ansonsten hast du halt wirklich immer einen so einen Abschnitt, das kommt je nach Profil darauf an, wie lang der sein kann. Mhm. Also sagen wir mal, der ist irgendwie 4, 5, 6 Zentimeter lang oder so, in dem sich diese Block- oder Klotzanordnung wiederholt oder auch vielleicht ein Rillenprofil wiederholt, so ein Muster wiederholt. Und das wird halt schon so angelegt, dass es sich auch nahtlos immer aneinander reihen lässt und wird dann so angepasst, dass es auf den Umfang genau passt. Also dass ich dann hinterher am Ende, wenn ich einmal rum bin, auch da nicht irgendwie eine Lücke habe oder so, sondern es wird genau, okay. Genau ausgelegt.
Mhm. Ah ja. Und was würdest du jetzt sagen? Also ich meine, ich fahre jetzt so seit 25 Jahren ungefähr Mountainbike. Was ist denn da überhaupt, also was ist denn da entwicklungstechnisch überhaupt möglich? Ich meine, Reifen sind immer noch runde Gebilde aus Gummi mit Einlagen, die sich irgendwie Apex oder Ähnliches nennen und in DPI angegeben werden. Außen sind immer noch Noppen drauf. Passiert da wirklich was oder ist das irgendwie auch viel, hat das auch viel mit Moden und Trends zu tun?
Es passiert eine Menge. Also wenn man jetzt nochmal so einen alten Reifen herholen würde und der wäre dann im Neuzustand, also nicht einer, der jetzt irgendwie 20 Jahre gelegen hat, sondern wirklich einer, der dann damals neu gewesen wäre. Man würde den mit einem heutigen Reifen vergleichen, dann würde einem wirklich auffallen, was da unterschiedlich ist. Bei den Reifen oder in der Gummientwicklung ist ja grundsätzlich so, dass du hast also wenig große Sprünge drin. Also jetzt nicht wie bei Rahmenmaterialien von Stahl zu Alu zu Carbon oder so, das so in dem Tempo läuft das vielleicht nicht ab. Das Ganze geht dann eher Schritt für Schritt. Da ist es dann aber schon so, dass gerade bei den Materialien und auch bei dem, was man gelernt hat, wie ein Reifen funktionieren soll, wie er zusammenspielt mit einer Federung jetzt beim Mountainbike oder eben auch, was ich für Materialien reinholen kann, vielleicht auch aus dem Automobilbereich auf der Straße, bei Straßenreifen. Also da hat sich schon einiges getan. Zum Beispiel fällt mir dazu dann jetzt auch noch ganz aktuell ein, die Rennradsaison, die Straßensaison geht jetzt gerade los und die Teams, die auf Specialized-Reifen unterwegs sind, fahren dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich nicht nur Tubeless-Reifen, sondern sogar die Reifen auch Tube-Type, also auch mit Schlauch. Das wäre jetzt vor drei, vier Jahren wäre das unmöglich gewesen, undenkbar.
Also Tubular-Reifen oder nee, aufgeklebte Reifen?
Nee, eben genau nicht. Also bis vor kurzem sind sie eben die aufgeklebten Schlauchreifen gefahren. Also die eben auf eine entsprechende Felge aufgeklebt werden. Mittlerweile haben sich aber die Laufräder, vor allem die Carbon-Laufräder mit Scheibenbremsen und allem drum und dran mit der Aufnahme der Disc so verbessert. Und man setzt jetzt komplett auf Tubeless oder Tube-Type Felgenprofile, dass so diese Nachteile vielleicht, die man da früher hatte, eigentlich im Grunde weg sind. Dass auch die Profis sagen, hey, ich fahre den Reifen jetzt entweder schlauchlos oder teilweise sogar auch mit Schlauch. Dieses ganze Thema, dass ein Schlauchreifenlaufrad viel leichter ist und diese Notlaufeigenschaften mitbringen muss und so, das rückt immer weiter in den Hintergrund, weil die neuen Reifenlaufräder einfach so viel besser geworden sind.
Wahnsinn, okay. Also auch das ganze Thema Rollwiderstand, ich meine gut, Gewicht ist so ein Thema, ne? Klar, im Bereich Mountainbike. Ich selbst fahre nach wie vor Schlauch, weil ich persönlich, ich spreche jetzt nicht für den Rest der Redaktion, aber ich persönlich habe Tubeless mehr Durchschläge als mit Schlauch, aber das ist vielleicht auch meine spezielle Art zu fahren. Aber es ist ja interessant, dass es irgendwie sogar im Profibereich wieder zurückgegangen wird, teilweise auf Schlauch. Ich meine, das vermag man ja eigentlich gar nicht zu glauben erstmal. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt, einen Reifen von vor 25 Jahren, wenn man den jetzt hernehmen würde, sich anschauen würde, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ein Reifen durch ist? Also klar, wenn die Noppen abfallen und irgendwie das Gummi bis auf die Karkasse durchgefahren ist, das weiß, glaube ich, jeder. Risse in der Flanke sind auch immer ein sicheres Indiz, einen Reifen auszutauschen. Aber zum Beispiel, ich frage mich auch sowas wie, wenn eine Gummimischung abgelagert oder ausgehärtet ist, woran erkenne ich das? Kann man da einen Test machen?
Ah, das ist schwierig, das jetzt so am Reifen
zu erkennen. Also sagen wir jetzt mal im Bereich Mountainbike-Reifen.
Ja, also ich sag mal so, wenn man den Reifen so lange hat, dass er dann irgendwie irgendwann hart wird, dann ist man wahrscheinlich nicht genug gefahren, ne? Ansonsten, er kommt natürlich stark auf die Lagerung an, also in einem, das kennt man irgendwie auch vom Autoreifen oder so, dass diese Poster hängen ja in jedem Reifenhandel irgendwie, dass man seine Reifen kühl und dunkel lagern soll. Das geht schon, dann sind ja auch mehrere Jahre haltbar, aber es ist natürlich klar so, dass irgendwie die Weichmacher und so weiter, die in der Gummimischung drin sind, dass sie rausdiffundieren. Mhm. Jetzt so einen Test, einen Fingernageltest oder sowas, kann man jetzt nicht so empfehlen. Also das muss man schon wirklich ausprobieren.
Oder irgendwie eine Stolle verdrehen und gucken, ob sie zurück, wie schnell sie zurückkommt, ob sie sich überhaupt verdrehen lässt und so.
Ja, aber das ist natürlich, man weiß ja nicht, was war, als es neu war und so, ist immer schwierig. Hm.
Hm. Was passiert denn bei so einer Reifenentwicklung bei euch? Wie fängt das denn überhaupt an? Also
ja, das ist eigentlich recht pragmatisch. Also es kann Anforderungen von mehreren Seiten geben. Möglicherweise verändert sich der Fahrstil vielleicht über die Zeit. Also was wir jetzt gerade bei den Mountainbikes so ein bisschen sehen, ist, wo wir vor 10 Jahren noch komplett Cross-Country und Marathon-Fieber hatten und so weiter und alles auf sehr schnell, sehr leicht ging, sehr geringer Rollwiderstand, gerade noch ausreichenden Grip- und Pannenschutz, geht das jetzt eigentlich auch bei den Cross-Country-Rädern oder im Cross-Country-Bereich immer stärker dahin, dass die Reifen sehr griffig sein sollen und einen sehr guten Pannenschutz mitbringen sollen. Also auch bei uns das Weltcup-Team setzt gar nicht mehr so sehr auf die ultraleichten S-Works-Reifen, sondern das geht zu den Kontrollreifen mit etwas dickeren Karkassen bis hin zu Grit-verstärkten, also Seitenwand-verstärkten Reifen. Und dabei dann auch bei den Mischungen geht es auch in Richtung, also Leichtlauf spielt immer irgendwo eine Rolle, gerade bei den Eliminator-Rennen einen Tag vor dem ernsten Rennen dann.
Ja, klar.
Aber ansonsten geht es um Griffigkeit. Ne? Also Trail-Speed, das, was beim Trailrad eben auch angesagt ist, kommt auch immer stärker bei den Cross-Country-Leuten durch.
Was ja auch sicherlich mit der Verschärfung der Kurse in den letzten 10 Jahren, das ist ja auch angesprochen, dass die Kurse immer härter werden, einen Defekt und eine Panne auch immer wahrscheinlicher wird bei entsprechend aggressiverer Fahrweise, um man natürlich dann nicht seinen Podiumsplatz
auf jeden Fall Die Fahrräder verändern sich, die Geometrien werden auch anders ausgelegt. Aber die Fahrräder erlauben auch viel mehr. Ne? Also die Bikes haben teilweise mehr Federweg, haben eine andere Geometrie, flachere Winkel, längeren Reach und so weiter. Die Fahrer werden auch technisch viel besser, die Kurse werden härter und dann habe ich einfach nochmal andere Anforderungen. Also das kann so eine Richtung sein, aus der eine Entwicklung dann angestoßen wird, dass gesagt wird, hey, der Reifen rollt super, aber ich verliere auf der Abfahrt immer so und so viele Sekunden. Da müssen wir irgendwie was machen. Wie können wir jetzt ohne großartig Gewicht draufzulegen, das Profil so anschärfen oder die Mischung so verändern, dass ich eben im Downhill dann keine Zeit verliere, sondern vielleicht sogar vorne rausfahre.
Also das kann dir auch das Feedback kriegt ihr dann auch von den Profis, dass sie sagen, ich rolle irgendwie den Berg runter und ich verliere 2 Sekunden.
Ja, klar. Ganz klar. Ja, okay. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall so. Da wird ja sehr viel getestet auch, ne? Also das ist ja auch so ein Ding, was man jetzt vielleicht so immer so gar nicht sieht. Man sieht sie ja immer nur bei den Rennen, aber es wird, also da war jetzt die Corona-Zeit gar nicht so schlecht, da wurde das nämlich sehr ausgiebig gemacht. Eben weil keine Rennen stattfanden, war das nicht nur auf den Winter begrenzt, sondern auch, ich sag mal so, bei Renntemperaturen, den üblichen Bedingungen, zu denen normalerweise Rennen gefahren wird, dass dann einfach Kurse abgefahren werden und dann werden immer Zeiten genommen, da werden dann wird mit dem Kraftmesser gearbeitet und so weiter, dann wird immer kreuz und quer verglichen, welches Material da bei welchem Kraftaufwand welche Zeit rauswirft. Und danach wird dann hinterher gegangen, wenn es darum geht, das Material für die Rennen auszuwählen. Also Vorliebe spielt auch irgendwo ein bisschen mit rein, aber am Ende des Tages, wenn etwas schneller ist, dann ist es immer so, dass die Vorliebe auch genau dann dahin fällt.
Ja, das ist besser, ja klar. Und wie geht es dann weiter? Also du setzt dich dann hin und zeichnest ein Profil oder nimmt man erstmal ein bestehendes Profil und guckt dann, angenommen, du willst mehr Pannenschutz haben, trotzdem soll der Reifen irgendwie mehr Grip haben und schneller laufen. Da muss man ja wahrscheinlich irgendwie Sachen gegeneinander balancieren, weil alles geht nicht, sonst hätte man ja den einen Reifen und bräuchte nicht mehr zu entwickeln.
Ja, genau. Also das genau so. Also man muss, also gedanklich kann man sich den Reifen in verschiedene Baugruppen zerlegen. Also haben wir das Profil natürlich mit dem Design des Profils, mit der Gestaltung des Profils. Das ist ja irgendwie eine ganz offensichtliche Auswirkung dahinter auch auf die Leistung hat. Dann die Materialeigenschaften der Profilmischung. Das ist eigentlich auch klar, auch jedem klar, kann man auch, wenn man über verschiedene Reifenkategorien geht, wo verschiedene Mischungen eingesetzt werden, auch sehr gut herausspüren, was da unterschiedlich ist. Die Dämpfung ist in der Regel anders eingestellt bei diesen Profilen, bei diesen Profilmischungen.
Das stellt ihr über die Gummimischung ein, oder?
Genau, ja, das wird über die Materialien eingestellt, die in die Mischung eben einfließen. Und dann habe ich natürlich noch die Karkasse und die Größe, mit der gespielt werden kann. Auch die Felgenbreiten und auch das Felgenprofil wird mit einbezogen. Das sind also einige Stellgrößen.
Und wenn ihr jetzt einen Reifen entwickelt, für welche Bandbreite entwickelt ihr dann? Fangt ihr immer erstmal bei der anvisierten Zielgruppe, meinetwegen Cross-Country, an und sagt dann irgendwie, okay, das können wir vielleicht auch erweitern auf All-Mountain oder auf ein bisschen mehr Federweg oder fällt das komplett weg?
Also wir machen das so, bei Specialized machen wir das so, dass wir eigentlich immer mit dem Fahrer anfangen. Das ist also hier auch so das Credo, also um bei diesem Beispiel mit den Cross-Country-Fahrern, mit dem Team zu bleiben, kann es wirklich sein, dass der Simon sagt, der technisch nun super, super versiert ist, er wünscht sich für das Vorderrad einen anderen Reifen, ausgehend von einem Fast-Track. Hätte da ein bisschen mehr Kurvengrip, würde er sich wünschen. Vielleicht das Profil ein bisschen offener, dass es für eine größere Bandbreite an Bedingungen funktioniert. Also auch bei loseren Böden besser funktioniert. Und dann fangen wir an, das Profil oder den Reifen wirklich mit ihm, für ihn oder für diese Bedingung zu machen. Wenn die anderen Fahrer dann da im Grunde mit einverstanden sind, dann ist es umso besser. Dann weiß man gleich, okay, wir haben hier eine Richtung, auf die man sich einigen kann. Und wenn der Reifen dann fertig ist, dann wird er natürlich nicht nur im Rennteam ausprobiert, sondern an und mit allen möglichen unterschiedlichen Fahrern, dann zu schauen, eben wie alltagstauglich der Reifen auch ist. Aber in der Regel bringen wir eigentlich alles, was wir so mit Teams oder mit Fahrern entwickelt haben, auch genauso auf den Markt.
Ich wollte gerade fragen, weil ich meine, wenn der eine, das scheint ja sehr individuell zu sein unter Racern, dann zu sagen, ich brauche den und den Reifen. Gibt es dann auch Leute, die sagen, oder kann dann auch schon mal das Feedback, boah, mit dem Reifen kann ich gar nichts anfangen, ich brauche was anderes, und dann kommt man so ein bisschen in den Zwiespalt, wenn man sich sagt, ey, das ist jetzt hier das, was wir entwickeln. Wir können jetzt nicht irgendwie drei verschiedene Baustellen aufmachen.
Das kann passieren, sollte aber nicht passieren. Also uns sollte das erst recht nicht passieren, weil wir uns ja wirklich vornehmen, für den jeweiligen Fahrer, den wir da im Auge haben, zu entwickeln. Also klar gibt es diese Zielkonflikte oder diese Überlegungen kann es natürlich geben. Aber das haben wir für uns einfach so gelöst, dass wir gesagt haben, nee, wir machen es jetzt so sehr spitz auf diese Zielgruppe oder wie man das auch immer sagen will, eben ausgerichtet. Und das ist es dann halt. Und damit fahren wir eigentlich auch ganz gut.
Jetzt nochmal zum Thema Gummi. Was ist denn da überhaupt eigentlich drin? Also wie viel kann man das sagen? Das sind irgendwie 5, 6 Komponenten oder sind das zu viele? Also es ist natürlich was irgendwas Geheimes, Zaubersalz ist immer noch drin, klar. Aber die Sachen, über die man sprechen kann, sind die irgendwie, kann man die, wie viel ist denn da so drin in so einem Reifen?
Das ist ein super Thema, es ist eigentlich kein Zaubersalz und kein Hexenfett und kein Zaubersalz.
Also in den Flugasche.
In unseren Reifen kommt ein bisschen auf die Mischung jeweils an, aber bis zu 15 unterschiedliche Komponenten drin. Das ist so auch relativ typisch und man kann die dann einteilen in einmal die Elastomere, also das Gummi. Da gibt es unterschiedliche Gummisorten natürlich, Naturkautschuk, der ja jedem ein Begriff ist. Dann gibt es Synthesekautschucke, die in bestimmte Richtungen ausgelegt und entwickelt sind. Also vor allem eben auch für die Automobilindustrie. Da wird sehr viel gemacht, um den Autoreifen bestimmte Eigenschaften anzuerziehen. Das machen wir uns natürlich auch zunutze. Dann kommen eben Öle, Weichmacher, Harze, solche Dinge eben rein, um Klebrigkeiten, Eigenschaften im Mischprozess, aber auch in der weiteren Herstellung zu beeinflussen, aber auch hinter den fertigen Reifen, den kann man auch beeinflussen. Füllstoffe, das wäre jetzt die Flugasche, von der du gesprochen hast. Also das gibt es verschiedene Ruße, auch wieder, also es gibt hunderte verschiedene Ruße mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Größen und so weiter, die sich unterschiedlich einmischen lassen und dann auch wiederum sich dann sehr direkt auswirken auf Haftung und Rollwiderstand. Dann gibt es natürlich dieses ganze Thema der aktivierten Silikamischung. Da wird statt Ruß wird dann eben Silika eingemischt, dass man aber dann über ein Bindemittel sozusagen in der Mischung verankern muss. Was kommt noch rein? Chemikalien natürlich, damit hinterher die ganze Mischung dann auch vulkanisiert, das heißt aus einem plastischen Zustand in diesen elastischen Zustand, den der Reifen hier hat, sodass er immer in seine ursprüngliche Form wieder zurückgeht, dass er das bekommt, Alterungsschutzmittel, Ozonschutzmittel und so weiter.
Da ist schon einiges drin. Nun werden Reifen ja gebacken, ne? Ist das richtig?
Genau, ja.
Und Brot wird auch gebacken und im Brot ist immer auch Altbrot drin. Zu bis zu 35% oder so kann man es, glaube ich, reinmischen. Das ist völlig gängig. Kann man in Reifen auch irgendwie Recycling oder alte Reifen reinbringen?
Ja, das kommt darauf an, welche Qualität man so anstrebt. Also man kann sicherlich Mischungen, die so in diesem ganzen Herstellungsprozess über ist oder zu viel angefallen ist, die kann man wieder einmischen. Aber in dem Moment, wo der Reifen fertig gebacken ist, dann dahinter der fertige Reifen im Grunde zerreiben, zermahlen und so weiter und das wieder mit einbringen, wird auch gemacht, aber machen wir jetzt nicht. Also das, was ich noch sagen wollte, also was mir halt wichtig wäre, wo wir auch jetzt hier bei Specialized sehr viel Zeit drauf verwendet haben, weil wir ja kein Hersteller sind in dem Sinne, sondern uns auf die Entwicklung konzentrieren, dass eben Mischung nicht nur unter dem Gesichtspunkt einer einfachen Herstellung zusammengestellt werden, sondern wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, auch mit verschiedenen Partnern und Instituten, dass wir im Grunde von den physikalischen Eigenschaften, die eine Mischung hat, also jetzt mal ganz platt gesagt Härte und Elastizität zum Beispiel, dass man von solchen Eigenschaften einer Rohmischung auch auf die Fahreigenschaften schließen kann, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich relativ lose Fahreraussagen habe, dass ich dann schon ungefähr weiß, wenn ich meinen Mischungskatalog kenne, was ich vielleicht verändern muss, damit ich es jetzt einem bestimmten Fahrer für bestimmte Bedingungen angenehmer machen kann oder angenehmer machen will.
Jetzt sind wir ja schon ganz schön tief in die Chemie eingetaucht, tauchen wir mal wieder auf. Und ich stelle jetzt einfach mal eine These in den Raum, die eigentlich gar keine These ist, sondern ist eine Wahrheit, dass man über die Reifenwahl sein Rad einfach mit kaum einem anderen Teil stärker verändern und dessen Fahreigenschaften beeinflussen kann, wie eben mit einem Reifen. Deshalb meine Frage, der Trend geht irgendwie zum breiteren Reifen. Sind breite Reifen auch automatisch besser für jeden Fahrer?
Ja, wie das immer so ist, ne, mit so allgemeinen oder allgemeingültigen Aussagen. Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass wahrscheinlich die meisten Leute mit einem leicht breiteren Reifen als das, was sie fahren, es sei denn, sie legen da eh schon Wert drauf, wahrscheinlich etwas entspannter unterwegs sein werden.
Also ich meine, früher war so 1,9 bis 2,1 irgendwie Zoll. Genau. Das war so der Standard. Da war 1,9 Cross-Country, 2,1 war dann alles andere so ein bisschen. Und jetzt ist ja so der Durchschnitt, ich weiß nicht, bei 2,3,5 oder 2,4 Zoll ungefähr im Touren- bzw. All-Mountain-Bereich. Damit hat man natürlich auch automatisch mehr Gewicht dabei, ne?
Ja gut, früher sind wir natürlich auch sehr viel nur auf Wanderwegen und Schotterwegen rumgefahren, nicht so wirklich auf Trails mit den Fahrrädern, ne, zu der Zeit. Das ist ja auch wieder so eine Entwicklung, die Fahrräder lassen mehr zu und dann müssen die Reifen eben mitgehen oder beides beeinflusst sich gegenseitig. Klar, ein breiterer Reifen mit einem größeren Luftvolumen, einem breiteren Querschnitt, der einfach ja auch mehr Bewegung, mehr Lenkbewegung erfordert. Mit einem breiteren Reifen muss ich ja stärker in die Kurve legen als einen schmalen. Der reagiert also träger, was sich mir als Fahrer dann wieder so darstellt, dass das Ganze gutmütiger ist und ich einfach ein bisschen mehr in der Hand habe, mit dem ich arbeiten kann, dass mir nicht sofort irgendwie in die Kurve kippt das Rad und so weiter oder bei jeder kleinen Lenkbewegung das Rad reagiert. Das ist natürlich eine Sache, von der viele Leute dann einfach profitieren würden. Also breiter ist dann gutmütiger, verzeiht mehr, erlaubt auch mehr, wenn ich es denn dann kann. Ne? Und klar, das ist so.
Jetzt gibt es ja meistens Reifen in verschiedenen Gütestufen. Also von, ich weiß nicht, heißt es bei euch auch Comp? Wahrscheinlich ist das günstigste Level.
Sport,
okay.
Sport, ja.
Wie ist bei euch da die Stufung? Sport?
Sport, Elite. Also Sport wäre sowas wie ein Drahtreifen. Ne? Da fängt es ja normalerweise mit an. Ist auch wieder, da kann jeder Hersteller da unterschiedliche Philosophien, aber wir fangen eigentlich immer mit einem guten Karkassmaterial an. Also wir nehmen nicht das günstigste Karkassmaterial, das es gibt, sondern steigen da schon mit einem guten 60 TPI Gewebe überall ein. 60 TPI heißt ja Threads, oder TPI heißt Threads per Inch. Mhm. Also Nylon-Gewebe, wo, wenn man das Gewebe so auslegen würde, hätte dieses Gewebe eben pro 2,54 Zentimeter, also einem Inch, 60 Fäden. Das ist also eine Feinheit sozusagen, eine Klassifizierung der Feinheit. Es gibt 30, 60, 100, 120, 150, 180. Da gibt es also alles Mögliche. Aber für einen Reifen, der schön flexibel sein soll und gleichzeitig aber auch was aushalten kann, ist 60 eigentlich ein super Kompromiss. Also da fangen wir dann mit an. Benutzen dann aber einen Drahtkern, der ist einfach günstiger als die Kevlar-Faltkerne. Und das wäre dann unser Einstiegsmodell und es geht dann weiter über Faltkerne, die etwas leichter sind, die sich auch ja, in dem Moment, wo es um Tubeless-Reifen geht, auch natürlich besser montieren lassen. Also ein Tubeless-Drahtreifen ist so eine Sache für sich. Deswegen, da sind dann Faltkerne einfach besser. Und dann geht es eben weiter über nochmal unterschiedliche Mischungen vielleicht oder verschiedene Mischungen in einem Reifen, verschiedene Verstärkungen, je nachdem das Ganze verästelt dann weiter in Spezialgebiete sozusagen.
Und wer braucht jetzt was? Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir Gewicht egal ist und ich auch keine extremen Anforderungen an Kurvenlage, Profil und Klebrigkeit stelle, dann kann ich einfach den günstigsten Reifen kaufen oder sind dann noch andere Sachen, die dagegen sprechen, es jetzt nicht zu tun?
Ja, also, na klar. Also, ne, wer günstig kauft, kauft zweimal. Also, ich würde gar nicht immer unbedingt...
Zweimal muss man ja sowieso kaufen, weil man braucht ja vorne und hinten reinschlafen.
Ja, genau. Nee, also ich würde es fast ein bisschen umdrehen. Also jetzt, klar, wollen wir Reifen verkaufen und so weiter, aber einfach ist es ja mit vielen Dingen einfach so. Also, die höherwertigen Dinge in einem Programm sind meistens die, wo auch mehr Gedanken, mehr Entwicklung und so weiter reingeflossen ist. Und wenn ich mir als Fahrer eigentlich schon recht klar darüber bin, wo ich fahre, was die meisten eigentlich schon sind, dann sollte ich eigentlich für diesen Bereich immer das bestmögliche Produkt dann einfach kaufen, den bestmöglichen Reifen. Da will ich also nicht von unten nach oben gucken, also wie günstig kann ich werden? Und ich würde einfach schauen, okay, was wäre jetzt der beste Reifen und erlaubt mein Budget das? Und dann vielleicht erstmal nur mit dem Vorderreifen anfangen und da den besten Reifen eben kaufen. Und dann, wenn mir das Ganze zusagt, dann das komplette Rad bereifen.
Ist das eine sinnvolle Strategie zu sagen, wenn ich jetzt, ich kaufe mir vorne sozusagen den Top-Reifen, der super klebrig ist und irgendwie auch leicht ist und einen super Pannenschutz hat, und hinten kann ich ein bisschen günstiger fahren, weil die Gummimischungen, die günstiger sind, meist auch ein bisschen haltbarer sind, oder ist das ein Trugschluss?
Ja, das ist ein Trugschluss. Also das ist halt mit der Wertigkeit jetzt so in dem Sinne nicht so viel zu tun.
Nee, ich hab also jetzt ein hartes Gummi ist nicht automatisch haltbarer als ein weicheres.
Nee, das muss nicht so sein. Also ich kann ein hartes Gummi kann ja auch brüchig zum Beispiel sein, ne? Oder mit sehr hoch gefüllt sein mit Ruß zum Beispiel, was dann so eine gewisse Mehligkeit zur Folge hat. Mhm. Und dann kann auch eine harte Mischung sich schnell abreiben oder einreißen und so weiter. Ich habe das Beispiel einfach nur gebracht, wenn man jetzt meint, man müsste also irgendwo, wie kann ich, ohne allzu viel Geld auszugeben, das Rad noch so aufwerten, und dann würde ich einfach sagen, meistens ist ja hinten der Reifen als erstes abgefahren, dann nehme ich den von vorne nach hinten und dann probiere ich vorne mal einen richtig geilen Reifen aus, greife mal oben ins Regal und guck mal, was das bringt. Und das würde jetzt so wahrscheinlich auch den größten Aha-Effekt so mit sich bringen.
Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Reifen plane zu kaufen, wie muss ich da, also klassisches Problem, ich zum Beispiel, ich fahre eigentlich überwiegend immer noch Schlauch und habe natürlich mit Tubeless-Reifen so meine Schwierigkeiten, die auf die Felge zu kriegen, kommt immer so ein bisschen auf die Felge an und auf den Reifen. Ich habe sogar schon mal erlebt, dass ein Reifenhersteller auf die eigene Felge gar nicht mehr richtig drauf ging. Also es war wirklich komplett abstrakt. Da brauchte man irgendwie Popeye, um den Reifen da drauf zu kriegen. Und das war dann auch nur mit, ich glaube, schon an der 5-Bar-Grenze war der dazu zu animieren, ins Felgenhorn reinzuspringen und wirklich drin zu sitzen. Und das ist mir auch noch im Urlaub passiert, dass ich mit dem Reifen irgendwie einen Platten hatte, musste auf dem Trail irgendwie die ganze Tubeless-Soße da rauskriegen. Das war eine fürchterliche Sauerei. Dann irgendwie einen Schlauch reinkriegen. Da habe ich mich gefragt, irgendwie habe ich jetzt, also den falschen Reifen zur Felge kann ich eigentlich nicht genommen haben, weil selber Hersteller. Aber was macht das für einen Einfluss? Also jetzt gerade mal Spezialthema Tubeless. Da ist es ja so, wenn man irgendwie, wir in der Redaktion wissen, es gibt irgendwie, oder es gab früher vor allem, Kombinationen von Herstellern, also von Reifenherstellern zu Felgenherstellern, die besser funktioniert haben, andere haben schlechter funktioniert. Und dann spielt die Milch natürlich auch noch eine Rolle. Das hat sich ein bisschen verbessert, aber so hundertprozentig funktioniert das eigentlich immer noch nicht. Ich habe auch ein Rad, einen Laufradsatz, der aktuelle Shimano XT-Laufradsatz, habe ich einen Reifen, der hält bombendicht, und der beim anderen, der ist irgendwie, nach einer Woche muss ich wieder nachpumpen. Dabei habe ich die gleiche Menge Milch drin und habe auch keine anderen Lecks oder sowas in der Karkasse. Was für einen Einfluss macht denn das Felgenmaterial und die Geometrie des Felgenhorns auch auf die Montagefreundlichkeit?
Ja, warte mal, was soll ich dir dazu jetzt sagen? Also für Specials ist natürlich klar so, dass wir haargenau abstimmen, also Reifen und Felgen.
Genau, das war die Frage. Macht ihr das nur auf eure eigenen Felgen oder habt ihr auch andere Felgen und probiert dann aus, ob die da auch gut drauf gehen?
Das machen wir auch, aber so grundsätzlich, also wenn wir jetzt nochmal, sagen wir mal, 2 Schritte zurückgehen, ist es ja so, dass es da schon noch auch noch eine Norm gibt, ne, so einen Industriestandard, der beschreibt, wie Felgen vor allem auszusehen haben.
ETRTO?
Genau.
ERTRO, so rum.
ETRTO, genau. European Tire Rim Technical Organization. Mhm. So, die beschreiben, wie die Felge aussehen soll. Und dann auch noch so ein bisschen was zu dem Reifen. Aber in der Hauptsache geht es da um die Felge, um die Felgenkontur. Finden gerade auch, oder ja, ist immer noch im Gange große Meetings statt mit der deutschen DIN, wo wir uns auch engagieren. Das geht dann in die ETRTO rein, und die geht dann wiederum, spielt dann rein in die ISO, also in die internationalen Standards. Das waren die Normen. Also genau, da wird die Felge festgelegt, und der Reifenhersteller muss jetzt im Grunde seine Reifenauslegung auf diese Felgennormen hinbekommen. Jetzt ist aber in den letzten Jahren das Problem gewesen, dass viele Felgenhersteller gesagt haben, sie die Norm ist nur eine Empfehlung, ist also nicht komplett bindend. Also am Felgenhersteller gesagt, ja, da sind so einige Sachen, gerade mit Carbon und so weiter, die würden wir heutzutage anders lösen. Zum Beispiel wollen wir dieses kleine Felgenhorn nicht mehr unbedingt haben, weil sich das mit der Carbonfertigung nicht so nicht so verträgt. Lauter so Dinge. Dann die ganzen Felgenbreiten, gerade beim Mountainbike, auch bei Rennrad jetzt, werden die Felgen immer breiter und liegen eigentlich allesamt außerhalb der Norm schon. Und das bringt natürlich eine Varianz rein, auf die sich unterschiedliche Reifenhersteller unterschiedlich schnell einschießen können. Beziehungsweise gibt es auch innerhalb der Norm jetzt wieder Toleranzen, wo man gar nicht immer genau weiß, wo sich ein Felgenhersteller hinlegt und wie man dann dazu den Reifen auslegen muss. Deswegen, das ist ein langer Anlauf, aber deswegen ist es halt für uns eben super wichtig, uns mit unserem Felgenteam, also immer genauso wie wir ein Reifenteam haben, die sich nur mit, wo wir uns nur mit Reifen beschäftigen, haben wir Ingenieure, die sich nur mit Felgen beschäftigen. Und wir setzen uns mit denen zusammen, überlegen uns Felgenkonturen, ganz genau die Maße mit samt der Toleranzen, wie die Felge ausgelegt wird, damit wir dann genau darauf auch unsere Reifen auslegen. Und da geht es dann eben um Dinge wie Montagefreundlichkeit, also das Tiefbett, die Rille in der Mitte der Felge, wie soll die ausgeführt sein, damit ich bei der Montage da den Kern ordentlich reindrücken kann, um auf der gegenüberliegenden Seite den Reifenkern leicht oben über die Felgenschulter zu bekommen. Und gleichzeitig, welche Form soll diese Rille da unten drin haben, damit der Reifen, wenn er denn dann drauf ist, noch in nicht aufgepumptem Zustand, sich leicht anlegen kann an die Erhebung sozusagen, an die Böschung raus aus dieser Rille. Damit, wenn ich dann aufpumpe, der Reifen anhand dieser Steigung im Grunde der Reifenkern hochwandern kann und dann gleichmäßig in den Felgensitz außen an der Felgenschulter angelegt wird, um dann hinterher in den letztendlich gültigen Sitz zu springen. Also das ist ein ziemlicher Aufwand. Da haben wir also auch Sachen gemacht, also wir haben einen CT-Scan bei Specialized, wo wir Reifen röntgen.
Okay.
Dann eben in unterschiedlichen Zuständen, unterschiedlichen Drücken und so weiter gucken, wo dann jeweils der Reifenkern sich befindet. Also man kann dann schön Querschnitte schneiden. Und dann kann man genau sehen, wo der Reifen auf der Felge sitzt, wie man das noch verbessern kann, wie andere Reifen das vielleicht machen oder andere Felgen, wie es da aussieht. Aber es ist ein ziemlicher Aufwand. Also eine von den Sachen, ne? Wo man eigentlich denkt, ja gut, da ist irgendwie nichts dran, aber wenn man dann wirklich in so einem Projekt an sowas arbeitet, das dauert. Also man muss ja auch wieder immer neue Muster machen und so weiter. Man hat sehr geringe Toleranzen und Spielräume eigentlich dabei. Das heißt, die ganze Fertigungstechnik muss da auch mitspielen oder muss da hingebracht werden, dass man das alles so durchführen kann. Also es ist eine ziemliche Aktion.
Wenn wir schon bei CT-Scans und solchen abstrusen Geschichten oder für den Nicht-Entwickler erstmal scheinbar abstrusen Dingen sind, guckt ihr euch auch an, wie gut sich so ein Reifen dann noch montieren lässt, wenn der kalt ist und wenn der warm ist? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein Unterschied, oder?
Das haben wir jetzt tatsächlich so noch nie gemacht, dass wir einen Reifen in den Ofen gelegt haben, bevor wir ihn...
Oder abgekühlt, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass ein warmer Reifen auch nochmal ein bisschen leichter drauf geht, weil er vielleicht ein bisschen elastischer dadurch ist. Oder generell, wenn ihr jetzt einen Reifen entwickelt und testet, guckt ihr euch auch an, wie sich das Gummi des Profils bei Kälte dann verhält? Oder ist das sowas, was in so einer Schwankungsbreite ist, wo man sagt, das kann man jetzt auch nicht, da kann man nicht hinein entwickeln sinnvoll?
Ja, warte mal, das sind jetzt zwei Themen. Also zum einen zur Montage. Klar, also du hast genau recht, wenn der Reifen etwas wärmer ist, dann die Gummierung unten um den Reifenkern drumherum ist natürlich dann elastischer und lässt sich je nachdem, wie viel Gummi sozusagen um diesen Kern drumherum gelegt ist, lässt sich das natürlich leichter verformen und leichter über das Felgenhorn drücken, wenn es knapp ist. Also insofern hast du da schon recht so. Es sollte aber auch bei Kälte nicht so sein, dass man sich da die Finger bricht. Das heißt, die Finger sind kalt oder so, aber das müsste eigentlich immer relativ gleich gehen. Haben wir jetzt auch keine anderen Erfahrungen dazu gemacht. Das Profilgummi ist wieder eine ganz andere Sache. Da geht es also zu richtig großen Teilen um die Temperatur.
Aha.
Also zum einen, weil schon bei der Mischungsauslegung, also wenn man die Profilmischung auslegt, muss man sich im Grunde überlegen, in welchem Temperaturbereich die Mischung besonders gut funktionieren soll. Denn davon hängt schon ab, welche Polymere, also welche Gummisorten ich nehme. Mhm. Die Gummisorten, die es so gibt, die so angeboten werden, haben unterschiedliche, ich sag mal, Erweichungstemperaturen. Ne, also die werden bei unterschiedlich hohen Temperaturen von einem sehr festen, harten Zustand zu einem weichen Zustand über. Und je nachdem, was ich dann da eben benutze, sind meine Reifen bei Kälte schon aktiv und weich und voll am Start oder aber eben noch hart und plastikartig. Beziehungsweise auf der anderen Seite vom Spektrum kann es sein, dass ich dann bei 35 Grad einen Reifen habe, der dann eben zu weich ist, wo die Mischung dann einfach Belastung nicht mehr wirklich was entgegensetzt und einfach sich unter dem Fahrer wegdrückt. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema bei der Rezepturerstellung.
Aber ihr seid ja, ihr entwickelt ja sicherlich auch, macht ihr auch Downhill-Reifen zum Beispiel?
Ja, haben wir jetzt mit angefangen. Also wir hatten schon mal welche, aber haben dann jetzt eine Pause gehabt von 2 Jahren und jetzt sind wir gerade kräftig wieder am Entwickeln, was Downhill auch angeht.
Mhm. Weil da kann es ja unter Umständen auch sein, dass so ein Reifen, der im Profi-Einsatz gefahren wird, eine Abfahrt oder 2 Abfahrten halten muss und danach sowieso irgendwie quasi in die Tonne wandert.
Ja, genau.
Wie ist das? Also ich weiß aus dem Motorradsport ist es so, dass man irgendwie anscheinend da sogar Reifen vor einem Rennen auch mit so Heizmatten erwärmt, damit die besser haften. Ja. Gibt es das im Radsport auch?
Ja, da wurde mal ein bisschen mit rumgespielt bei dem Downhill in Fort William, wo es ja immer sehr kalt ist. Das hängt aber auch so ein bisschen mit einer sehr populären Reifenmarke zusammen, die da bei Kälte nicht so gut funktioniert. Okay. Aber ansonsten wird es eigentlich eher nicht gemacht. Mhm. Bei den Motorradleuten ist es halt so, dass die natürlich, wenn das Rennen in vollem Gange ist, werden die Reifen natürlich allein über die Belastung sehr, sehr heiß. Das heißt, sie sind ausgelegt auf diese Belastungen, die dann auftreten. Und die Mischungen sind eben dann so ausgelegt, dass wenn der Reifen bereits sehr heiß gefahren ist, die im Grunde trotzdem noch genug Gegendruck aufbauen, sodass der Fahrer eben nicht über den Asphalt schmiert, sondern tatsächlich mit dem Reifen auf die Straße, in die Straße reinkrallen kann. Und deswegen, wenn der Reifen kalt ist, funktioniert das noch nicht. Dann wäre der Reifen gar nicht elastisch genug, sondern da wäre er dann noch zu hart. Und dann müssen die Reifen dann schon aufgewärmt werden. Bei Fahrradreifen ist es so, genau wie ich eben meinte, da werden dann Gummisorten gewählt, die bereits bei niedrigeren Temperaturen, also nicht erst bei 60, 70 Grad richtig gut funktionieren, sondern die bei niedrigeren Temperaturen sich schon erweichen und dann in einem Bereich von, ich sag mal, irgendwas zwischen 6, 7 Grad bis zu 30 Grad gut funktionieren.
Mhm. Jetzt haben wir schon über Straße gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich aus im Bereich E-Bike? Habt ihr da einen völlig anderen Entwicklungsansatz dann? Macht ihr auch E-Bike-Reifen oder was muss ein E-Bike-Reifen können?
Nee, also haben wir auch lange diskutiert, ob man das muss, aber nur weil da jetzt irgendwie noch 10 Kilo Motor dran hängen. Das hat ja manche auch im Rucksack, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Also muss der Reifen jetzt nicht anders sein. Also der Reifen an sich ist ja ein extrem zähes Teil. Also den kaputt zu kriegen, er sei denn, ich knall jetzt die mit der Felge auf den Stein durch oder so und kneife den oder schneide die Karkasse durch, macht so einen Reifen ja wirklich allerhand mit. Ne? Und da ist jetzt das bisschen mehr an Gewicht oder an der Kraft ist es ja häufig nochmal gar nicht beim E-Bike, was da also durch den Reifen irgendwie durch muss, das macht da keinen großen Unterschied. Es ist eher so, dass die Reifenauswahl da wieder so ein bisschen mehr Thema ist, weil vielleicht doch nicht jeder es gewohnt ist, mit so einem schweren Rad unterwegs zu sein, so viel Federweg zu haben und so viel Schwung bergunter mitzunehmen. Und dann sind wir wieder bei breiteren Reifen, die vielleicht mehr verzeihen, mehr erlauben und so weiter und mal Fahrfehler ausbügeln helfen. Darum geht es dann eigentlich mehr.
Wie sieht es aus mit, wenn ihr einen Reifen testet, in welchem Druckbereich haltet ihr euch da auf? Habt ihr so einen Druck, wo man sagt, da, das ist so der Sweet Spot zwischen Komfort und Pannenschutz, also Durchschlagschutz, oder testet ihr die Reifen mit allen möglichen verschiedenen Drücken?
Ja, mit verschiedenen Drücken.
Von bis?
Kommt jetzt darauf an, was ist, also auf dem Prüfstand kommt es natürlich auf den Reifen an. Also beim Rollwiderstandsprüfstand ist es ein Mountainbike-Reifen, dann testen wir mit von 1,3 bis 1,9 Bar sind so die Standard-Dinge, wo wir vergleichen. Mhm. Straße ist natürlich dann eben mehr, irgendwas zwischen 6 Klar. und 8,5 Bar. Und wenn es dann um die Fahrtests geht draußen, ja, da kommt auch mal so ein bisschen darauf an, was man dann vorhat. Aber da versuchen wir schon immer mit den Fahrern jeweils zu arbeiten und zu gucken, was der individuell beste Luftdruck auch für das jeweilige Gewicht und die Strecke ist.
Klar, die wiegen ja auch unterschiedlich viel. Ne?
Ja. Mhm. Ja, es wäre super, es gäbe da so eine Formel. Ne? Da gibt es ja auch alle möglichen ja. Ansätze und die Fragen kommen auch immer wieder. Aber es ist wirklich, also wenn es für einen richtig sagst, dann stehen 9 daneben, für die ist es dann genau falsch, weil die eben in einem anderen Terrain unterwegs sind oder ein anderes Gewicht haben, andere Felgenbreite haben und so, das spielt halt alles rein. Also letzten Endes geben wir halt eine Druckempfehlung, mit der kann man anfangen, die ist sicher. Ne? Also da schlage ich jetzt nicht plötzlich durch oder so, oder der Reifen rutscht mir aber auch nicht, ich drücke ihn auch nicht von der Felge ab. Er platzt mir auch nicht von der Felge oder so. Also das ist sicher, aber davon ausgehen kann man dann eigentlich immer oder sollte man immer mit dem Luftdruck ein bisschen spielen. In der Regel kann man den Luftdruck niedriger fahren, als die Empfehlung so ist.
Ja, die Erfahrung habe ich dann gemacht, dass mir dann immer, dass ich dann gerade bei Tubeless irgendwie auch immer so ein bisschen den Satz im Kopf hatte, mit Tubeless kann man geringere Luftdrücke fahren. Das habe ich dann auch getan und bin mehrfach dann bei wirklich schönen Touren gerne mal im Urlaub auch im Gemüse stehen geblieben, weil ich mir so einen starken Durchschlag geholt habe, dass tatsächlich die Karkasse auch 2 richtige Schnitte hatte, weil ich dann irgendwie mit 1,4 oder 5 Bar gefahren bin und es dann einfach anders kam als gewünscht. Was machst du denn? Fährst du Tubeless oder Schlauch? Oder?
Ja, ich fahre beides immer mal so abwechselnd. Ich fahre allerdings tatsächlich den gleichen Druck. Also nur weil ich jetzt Tubeless fahre, fahre ich keinen geringeren Druck. Ah, also das, also ich weiß auch, dass das viel gesagt wurde und so weiter, aber das ist ja, also man muss ja eigentlich klar machen, was der Schlauch, also wenn man sich so ein bisschen die Systeme so überlegt und was damit bezweckt ist und so weiter, dann glaube ich, leuchtet jedem das selber so ein bisschen ein, was da richtig oder falsch für einen selber auch sein kann. Also der Schlauch ist eigentlich nur ein Luftcontainer. Irgendwie muss ja ich Pneumatikreifen, also luftgefüllte Reifen, irgendwie muss ich die Luft da drin halten. Mhm. Und wenn ich keine großen konstruktiven Aufwand mit dem Reifen treiben will, ist für den Schlauch eine super einfache, saubere Lösung.
Sauber vor allem, ja.
Ja, also Schlauch ist nicht unbedingt out, ne? Will ich jetzt auch nicht sagen. Aber der gleichzeitig aber auch noch, und das ist eben die Krux, eine gewisse Dämpfung mitbringt. Also der dämpft die Einfederung des Reifens natürlich schon noch. Und das ist dann das, was dann landläufig so gesagt wird, der Reifen mit Schlauch fühlt sich aber härter an und so weiter. Klar, der fühlt sich ein bisschen anders an, aber das sollte mich nicht verleiten, dass wenn der Schlauch draußen ist und ich Tubeless fahre, dann direkt im Luftdruck runtergehe. Was halt passiert ist, wenn ich den Schlauch jetzt rausnehme und Tubeless fahre, dann fällt der Schlauch als Dämpfungselement weg. Und der Reifen, wenn er den einfedert, federt sozusagen ungedämpft. Genauso wie bei einer Federgabel. Und das verleitet dann eben dazu zu sagen, oh, der Reifen, der fühlt sich so bouncy an. Ich muss im Luftdruck runtergehen. Aber das sollte ich nur in sehr geringem Maße machen.
Ist nicht der Schlauch auch noch ein bisschen Knautschzone? Also der sozusagen, der Snakebite muss sich ja dann auch erstmal noch durch das Butyl des Schlauches durchbeißen, um dann einen entsprechenden Defekt hervorzurufen.
Ja, ich würde sagen, es ist eher so, dass, es ist auch Knautschzone. Ich würde es eher so sagen, es ist besser, dass der Schlauch als erstes kaputt geht. Den kann ich nämlich für Flicken, also für ganz wenig Geld oder für ein bisschen mehr, aber immer noch wenig Geld ersetzen, bevor dann der teure Reifen kaputt geht. Das heißt also, ich habe den Ausfall erst am günstigen Teil, bevor ich, wenn ich jetzt schlauchlos fahre, direkt den teuren Reifen kaputt mache.
Aber ja, und für mich, Ja, also für mich ist immer so ein bisschen der Punkt, wenn ich dann irgendwie mit einem Tubeless-System einen Platten habe, ich muss ja trotzdem einen Schlauch mitnehmen, ja, um dann weiterfahren zu können. Den habe ich aber eh schon dabei, wenn ich normal fahre. Das heißt, also so richtig der Gewichtsgewinn, den habe ich auch nicht. Klar, die rotierende Masse wird geringer. Das Laufrad fühlt sich schneller an insgesamt. Das würdest du auch unterschreiben, oder?
Also das Rad in Kombination als System und so weiter rollt tubeless aufgesetzt leichter. Also der Rollwiderstand ist schon geringer, eben weil der Schlauch ansonsten, wenn er drin ist, dämpft, und diese Dämpfung kostet mich Energie. Das ist schon so. Und dann je nach Untergrund kann ich natürlich dadurch, dass der Reifen ohne Schlauch etwas flexibler ist, mir schon noch ein bisschen mehr Komfort reinholen. Also das würde ich schon sagen.
Woran erkenne ich denn einen guten Reifen? Also ganz plakativ gefragt.
Einen guten Reifen kann man relativ schnell so an Detailausführungen oder an der Detailgüte erkennen. Was heißt das? Das sind so Sachen, habe ich viel überstehendes Material zum Beispiel, ist kein gutes Zeichen.
Ne? Also diese kleinen Härchen da dran.
Ja, oder? Zum Beispiel, wollen wir nicht haben. Mhm. Also das ist nichts. Also das lässt sich nicht ganz vermeiden. Also ein bisschen Austrieb wird das Ganze genannt. Ne? Also Austrieb, ein bisschen Formenaustrieb, also ein bisschen überschüssiges Material, das im Heizprozess aus der Form rausgedrückt wird, habe ich immer. Das ist auch mit einkalkuliert. Aber wenn da so wie so ein Igel irgendwie der Reifen voll mit diesem Austrieb ist, dann hat man einfach wahrscheinlich schon mal einen zu schweren Reifen und hätte den Laufstreifen, das Profil im Rohzustand vielleicht sogar schon mal ein bisschen leichter auslegen können. Und zweitens gibt es auch formtechnisch da andere Möglichkeiten, dass ich sowas einfach gar nicht mehr habe. Dann habe ich höchstens nur noch so ganz feine Streifen, die ich da im Profil sehe, aber diesen ganzen Austrieb, das habe ich dann gar nicht mehr. Also das ist zum Beispiel ein Ding, da sieht man gleich irgendwie, benutzt da einer teure oder eher günstige Werkzeuge, also Formen. Dann eben so Dinge wie am Fuß unten am Kern, sieht man auch sehr gern, dass da eben auch zu viel Austrieb ist, zu viel Gummi ist. Das erschwert dann wieder die Montage.
Kern ist das am Felgen, also da, wo er sozusagen in die Felge eingehängt wird, da meinst du, ne?
Genau, also entweder der Draht oder der Kevlarfaden, das nennen wir Kern. Dann Profilausführung, da sieht man auch dolle Sachen, also zum Beispiel, dass die Profilklötze, dass das gar nicht richtig ausgefüllt ist, dass man so Schwindstellen hat oder Schwundstellen hat, wo dann im Profil nicht richtig scharf ist. Was man auch manchmal sehen kann, ist, dass so eine Reifenform ist wie so ein Waffeleisen, besteht aus einer Form Ober- und einer Unterhälfte, dass die nicht richtig schließen oder gegeneinander verschoben sind. Dann habe ich irgendwie.
Verschoben habe ich auch schon gesehen.
Ja, sowas, ne? Das gibt's auch alles. Und dann natürlich dann ein Ding, was man auch so am neuen Reifen erkennen kann, wenn man ihn auch links dreht, also das Innere nach außen dreht, wenn da die Fäden, also die Nylonfäden, wirklich schon richtig durchscheinen und gut zu sehen sind, also wirklich schon auch braun zu sehen sind in der Originalfarbe, ist der Reifen hungrig. Das heißt, er hat also nicht ausreichend Imprägnierung erfahren, also nicht ausreichend mit Gummi eingebettet oder im Aufbauprozess ist was zu stramm oder so. Und das sind so Indikatoren. Und wenn er hinterher nicht rundläuft, ist sowieso alles vorbei. Dann sollte man ihn
oder sogar Blasen an der Innenseite habe ich auch schon mal gesehen, dass dann so kleine Hubbelchen drin sind.
Ja, das.
Wenn ihr jetzt einen Reifen entwickelt, macht ihr dann auch Montage-Praxistests, dass ihr sagt, wir stellen jetzt unseren Mechaniker hin und der muss den Reifen 20 Mal auf- und runterziehen, weil ich auch schon im Freundeskreis gehört habe, dass es Reifen gibt. Die zieht man auf, man nimmt sie einmal runter, zieht sie wieder auf und die laufen nicht mehr rund.
Klar, klar. Das ist also gerade bei der Karkassenauslegung, also wenn die Karkasse bestehend aus eben diesem Reifenkern und dem Kevlarfaden oder auch dem Drahtkern und dann eben dem Gewebematerial, dem Reifenkord, das drumherum geschlagen wird, die Auslegung, wenn das gemacht wird, das wird für jede Größe und so weiter, wird das extra gemacht, werden auch die Aufbaumaschinen, auf denen die Reifen angefertigt werden, das wird alles aufeinander abgestimmt und aufeinander angelegt. Wenn das nicht richtig passt, dann habe ich eben zum Beispiel solche Sachen, dass diese Überlappung, wo sich die Reifenkarkasse in der Mitte überlappt, dass sie sich aufzieht, weil die nicht immer gleichmäßig breit ist zum Beispiel. Dann gerne sieht man auch, dass beim ersten Mal ein Reifen sehr stramm aufzuziehen ist und beim zweiten Mal furchtbar leicht. Das soll auch nicht sein. Das soll also immer eine ähnliche Qualität haben, immer eine ähnlich gute Qualität haben. Also das sind so die Dinge, die man jetzt so als Kunde nicht so sieht, aber wo auch eben sehr viel Zeit und Arbeit drauf verwandt wird.
Kriegst du denn auch aus Garantierückläufern irgendwie Reifen auf den Tisch? Hast du
ja,
da schon mal
ja,
was?
Ja, klar. Ja.
Und was war das Wildeste, was du da gesehen hast?
Also die ganz wilden Sachen sind ja in der Regel nach Stürzen. So ist immer irgendwie nicht schön zu sehen. Und dann versuchen wir halt irgendwie nachzuvollziehen, was da passiert ist. Da gibt es also unterschiedlichste Sachen. Es ist schwierig zu sagen, was da das Schlimmste ist oder so. Aber was man eben sieht, ist zum Beispiel, also hier, das ist ein Ding, das sehen wir irgendwie immer mal wieder. Reifen werden auf einem Hometrainer irgendwie gefahren. Also auf diesen zwei kleinen Rollen und so weiter wird der Reifen richtig in die Mangel genommen, wird auch zu warm und dann gibt es im Reifen, in der Karkasse, Ablösungen der Bauteile. Also zum Beispiel habe ich eine Pannenschutzeinlage drin und durch diese starke Walkarbeit auf dem Hometrainer löst sie sich von der Grundkarkasse ab. Das sieht man von außen erstmal nicht, aber jetzt bin ich voll fit, habe dicke Beine, im Frühjahr fahre aus dem gleichen Reifen, wenn möglich, die erste Abfahrt runter und jetzt hat durch diesen abgelösten Pannenschutz im Reifen das gesamte Profil keine Haftung mehr zur Grundkarkasse. Und dann kommt das gesamte, kann das ganze Profil runterkommen. Und das endet in der Regel mit einem Sturz. Sehr unangenehm.
Macht ihr denn auch spezielle Rollentrainerreifen?
Nee, haben wir jetzt nicht gemacht. Haben wir nicht im Programm. Man nimmt einfach einen alten. Das geht auch.
Ja. Und hier das Thema Noppen oder beziehungsweise, wie nennt man das richtig, Blöcke?
Kann man
beschneiden? Das wurde ja eine Zeit lang auch ganz gerne so im Profisport gemacht, dass man so die Seitenstollen abgeschnitten hat mit einer Zange. Arbeitet ihr auch mit so Tuning-Maßnahmen, dass ihr erstmal ein Rohling nehmt und dann auch guckt, irgendwie kann man da was wegschneiden oder wie kommt ihr denn zu den letztlichen Formen oder dem letztlichen Profil? Wird das alles am Rechner entworfen und dann ausprobiert? Aber das, ich meine, so eine Form, bis die erstmal steht, das hast du ja auch schon erwähnt, das ist ja ein komplexer Prozess und wahrscheinlich kann man auch nicht mal eben so eine Form irgendwie, oder kann man die aus dem 3D-Drucker machen?
Also ja, wir schneiden auch an vorhandenen Profilen rum und schauen, wie viel zum Beispiel Kurvenhalten mir verloren geht, wenn ich eine Übergangsstolle rausnehme oder ob der Übergang von Geradeausfahrt zu Kurvenfahrt irgendwie komisch wird, undefiniert wird, wenn ich da was rausnehme, solche Sachen, na klar. Das wird alles gemacht. Dann natürlich gucken wir uns auch, wie alle anderen auch, den Wettbewerb immer sehr genau an. Was gibt es da für Ideen? Ist da irgendwie was, wo man sich vielleicht selber auch schon mal Gedanken gemacht hat, was man mal ausprobieren kann? Aber letzten Endes, am Ende vom Tag ist es meistens so, dass man ja mit den Profilen, die man über lange Jahre gemacht hat, auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Es gehören auch mal sehr viele Stimmen dazu, um Trends zu erkennen. Also man kann nicht immer nur von einem Fahrer ausgehen. Einer kann zwar den Ausschlag geben oder einer kann oder den Anstoß geben. So muss man sagen, den Anstoß geben. Aber letzten Endes muss man es immer mit einer Reihe von Fahrern in unterschiedlichen Bedingungen durchtesten. Und da hat man dann mit einem vorhandenen Profil, also wir mit unserem Profil, eigentlich schon einen ganz guten Grundstock an Mustern, an Profil, also Gestaltung, also an Detaildesign, von dem wir dann ausgehen und wo man dann in dem Moment, wo ein Reifen fertig ist, meistens dann schon wieder eine Idee hat, was man nochmal anders machen könnte. Und dann probiert man halt durch. Teilweise machen wir auch mehrere Formen, bevor wir dann mit einer zufrieden sind. Leider gibt es da nicht allzu viele Abkürzungen. Man kann natürlich visualisieren. Also es wird schon alles am Rechner gemacht. Dann kann ich einen 3D-Druck machen von dem Profil. Das klar, das sind alles so Hilfen. Aber am Ende des Tages ist es echt so, also man muss dann die Form in Auftrag geben. Dann kommt irgendwann die Form zurück. Dann werden die ersten Reifen gemacht und dann gilt's. Da muss man die Reifen halt mal fahren und testen irgendwie und erst dann weiß man, ob es alles funktioniert hat.
Jetzt hast du ein schönes Wort genannt, Übergangsstollen. Was für Namen haben denn die Stollen? Ich bin so ein Namenfetischist. Ich finde es irgendwie immer toll, wenn Sachen bestimmte Namen haben. Also es gibt Übergangsstollen, es gibt, wie heißen die an der Seite, sind Schulterstollen, glaube ich.
Genau, ja.
Und in der Mitte?
Mittelstollen.
Mittelstollen, okay. Gibt es noch eine andere Form von Stollen?
Nee, ich glaube, das ist so.
Naja, okay. Und die so versetzt manchmal irgendwie zum, also wenn man jetzt so ein Blockprofil hat, was so aussieht wie so Lego-Klötzchen, die alle in eine Reihe irgendwie gucken und dann hat man welche, die so verdreht sind, sind das dann so die Übergangsstollen?
Ja, also ne, ich sag mal so, da gibt es jetzt so kein richtig oder falsch. Hauptsache man wird irgendwie verstanden.
Ja, aber du machst das ja jetzt schon seit 20 Jahren. Vielleicht hast du ja auch da so eine eigene Terminologie mittlerweile.
Ja, also klar, also wir haben die Mittelstollen in der Mitte. Das sind meistens die, die also wirklich oben in der Krone des Reifens sitzen. Die können in einer Reihe sein, die können versetzt sein, die können nur zweireihig sein oder so. Und dann gibt es diese Übergangsstollen, die also von diesen Mittelstollen im Grunde, in dem Moment, wo ich den Reifen einlenke, also ihn über den Querschnitt abrolle, mir rüberhelfen. Zu der Reihe der Schulterstollen. Das kann man so machen. Man kann aber auch Mittelstollen, also Übergangsstollen und Schulterstollen insgesamt so ein bisschen im Zickzack anordnen, dass ich da eine gleichmäßige Abstützung habe. Also das, ich sag mal, das ist jedem Entwickler so ein bisschen überlassen, was er da machen möchte.
Ja, jetzt haben wir irgendwie einiges angesprochen. Hast du noch irgendwas, worauf wir nicht eingegangen sind, was dir irgendwie wichtig ist?
Ja. Also ich glaube, nee, also ich denke, wir haben jetzt so die ganzen Dinge.
Etwas interessiert mich noch, oder was habe ich noch nicht gefragt, dieses ganze Thema Schutzschichten. Heißt das immer Apex? Ist das nur eine Bezeichnung für eine Lage, die da drin ist, oder ist das ein Material?
Also das Apex als Begriff ist immer eine Seitenwandverstärkung, die zwischen den Karkasslagen liegt. Auf Deutsch nennt sich das Ganze Kernreiter. Das ist sehr bildlich ausgedrückt. Also der Kern, wie gesagt, ist wieder zum Beispiel der Drahtkern. Und der Kernreiter ist dann in der Regel so ein Gummistreifen, ein Gummiprofil, das auf den Kern aufgesetzt wird. Und dann wird das Karkassmaterial drumherum geschlagen, ist also sozusagen eingebettet. Ja, also das.
Und
diese ganzen Verstärkungen und Pannenschutzgeschichten, gerade jetzt, also gerade auch mit E-Bikes und so weiter oder dem Trend zu aggressiverem Trailfahren und so, wird das natürlich alles wichtiger. Da wird also mit Geweben gearbeitet, es gibt unterschiedliche Gewebesorten, unterschiedliche Fadenstärken dieses Gewebes, die dann unterschiedliche Schnittfestigkeit mitbringen. Natürlich Gummiprofile, die irgendwo unten am Fuß oder am Kern des Reifens eingearbeitet werden. Also da ja, gibt es im Grunde auch so ein paar Dinge, die man einfach, die im Reifenbau so bekannt sind, die gemacht werden.
Nochmal zum Thema Recycling. Gibt es da irgendwie vielleicht oder nachhaltige Materialien? Gibt es da Karkassenmaterialien? Du hattest jetzt gesagt, glaube ich, dass es Nylongewebe ist.
Ja.
Gibt es da auch irgendwie die Möglichkeit, was einzusetzen, was irgendwie leichter recyclingfähig ist als Nylon? Oder ist das immer, wäre es immer ein Kompromiss, was die Leistung angeht?
Ja, es gibt natürlich Baumwolle. Ne? Da kommt ja eigentlich auch alles her. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch noch den Turbo Cotton als Baumwollreifen im Programm. Das ist also natürliches Material, das dann auch mit einer Latexmischung imprägniert wird. Also da sind die Materialien schon immer noch sehr nah am Urzustand. Es ist allerdings schon so, deswegen gibt es dann eben auch den Nylonreifen, dass Baumwolle also ein paar Nachteile hat. Zum einen ist es nicht so sehr schnittfest und zum zweiten nimmt es auch Feuchtigkeit auf. Das heißt also für Rennreifen, die ich vielleicht im Sommer einsetze oder die sowieso vielleicht für begrenzten Einsatz im Wettbewerb gedacht sind und sich an Fahrer richten, die sich also wirklich auskennen und das auch wirklich zu schätzen wissen, ist das okay, kann man das machen. In dem Moment, wo ich aber mehr auf Alltagstauglichkeit, auf Robustheit und so weiter setze, ist es schon so, dass diese synthetischen Materialien da einfach überlegen sind.
Ich bin ja auch viel Rennrad gefahren früher, Conti Grand Prix, ne? Also als Rennradfahrer und mit deiner Vergangenheit bei Continental wirst du den Reifen natürlich kennen, ist ja ein Klassiker. Mhm. Der hat dann immer nach einer Zeit außen diese bronzefarbene Wand, die hat dann irgendwann so kleine Fäden rausgelassen. War das auch Baumwolle?
Ja, das war zu der Zeit tatsächlich auch noch Baumwolle, das war aber nicht die Seitenwand, sondern das war... Also du musst eigentlich den Conti-Mann jetzt fragen, die aktuellen, aber gut, also das ist unten am, sieht man das ja, das ist immer so ein schmaler Streifen aufgebracht als Felgenschutz, als Flankenschutz. Mhm. Und dieser kleine Streifen, der war zu der Zeit aus Baumwolle und aus diesem kleinen Schutzstreifen haben sich dann Baumwollfäden gelöst.
Ist aber heute bei mir war es tatsächlich so, dass das Gewebe auch rausgekommen ist. Ich bin ihn allerdings dann auch irgendwie 10 Jahre gefahren, weil ich nicht so viel Rennrad gefahren bin. Da ist tatsächlich außen die Seitenwand dann auch so. Also das, wo normalerweise das Gummi richtig drauf ist, was direkt nach dem Profilstreifen kommt, diese Seite, die ist dann so ausgefranst.
Also ja gut, okay. Also Reifen sind auch Verschleißteile irgendwann. Also
ja, das, klar. Ja gut, beim Rennrad war es bei mir nicht so wichtig. Wenn die Welt ein idealer Platz oder Arbeitsplatz wäre, was wäre denn für dich als Reifenentwickler der Traum der Zukunft?
Wenn man diesen ganzen Entwicklungsprozess noch schneller machen könnte. Also das, was wir eben ja auch schon angesprochen haben, ich sag mal, dieses Spannungsmoment von der Überlegung oder selbst von der Entscheidung für ein bestimmtes Profil und dann der Formenzeichnung, der technischen Zeichnung hin zum fertigen Reifen, das sind doch immer noch einige Monate der Ungewissheit. Und wenn man das irgendwo abkürzen könnte, das kann man auch irgendwo, in der Automobilindustrie wird da einiges gemacht, aber das ist dann ein finanzieller Aufwand, den möchte man dann am Fahrrad dann vielleicht doch nicht mehr bezahlen. Aber wenn man das irgendwo auf elegante und ressourcenschonende Weise umsetzen könnte, das wäre klasse. Mhm. Dann könnte man noch viel mehr ausprobieren.
Nochmal ein kurzer Blick in die Zukunft. Als Schlusswort vielleicht, wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Kriegen wir 30 Zoll Laufräder oder nicht?
Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, man hat jetzt schon so einiges so durchdekliniert. Das Pendel schwingt immer in die eine Richtung. Dann merkt man, das war jetzt zu viel irgendwie vielleicht durch Hype oder Marketing, wie auch immer getrieben, dann geht es wieder ein bisschen zurück. Ich denke eher, dass sich die Laufradgrößen und Reifengrößen je nach Anwendung die Idealen dafür dann herausschälen werden. Auch für unterschiedliche Körpergrößen wird das so sein. Mhm. Also dass nicht diese absoluten Dinge, die viel vertreten werden, es ist immer richtig, 29 Zoll zu fahren oder es ist immer richtig, 6,50 zu haben. Das stimmt ja so nicht. Das weiß ja auch jeder, der das schon mal ausprobiert hat. Sondern dass es da dann einfach eine größere Vielfalt gibt und sich da jeder dann im Grunde das so raussuchen kann, was für ihn am besten passt. Und dass es auch mehr Hilfestellungen gibt, für sich das Richtige zu finden. Mhm. Also das sind so ganz wichtige Sachen. Und in dem Moment, wo man das nämlich gelöst hat, wo derjenige, der hinterher die Auswahl trifft, weiß, was er eigentlich will, kann man auch nochmal viel genauer dann entwickeln. Dann werden die Sachen automatisch für denjenigen, der sie anwendet, auch besser.
Letzte Frage, gibt es bei euch noch 26 Zoll Laufreifen?
Aber hallo, jede Menge.
Ja?
Ja, nee, die gibt es noch. Die gibt es noch, werden auch immer noch ganz gut verkauft.
Es ist ja auch nichts Neues mehr jetzt entwickelt im Moment.
An einer Sache sind wir da noch dran. Also ich habe ja gerade schon so ein bisschen Hinweis gegeben, wo es vielleicht auch hingeht bei Fahrrädern, was man da für Hilfestellungen geben kann oder das richtig zu machen für die jeweiligen Fahrer. Und da gibt es dann auch 26 Zoll weiterhin.
Wahnsinn. Ja, super. Du, ich danke dir herzlich für deine tiefen Einblicke in das Thema Gummi, Reifen etc., dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gern.
Und dann würde ich sagen, an die Zuhörer, wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns gleich hier auf der Seite, folgt uns auf Instagram, Facebook und allen anderen Social-Media-Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen. Kauft euch unser Heft am Kiosk oder abonniert es euch, dann bekommt ihr es nach Hause in den Briefkasten. Und Abonniert unseren Newsletter auf www.mountainbike-magazin.de. Wir danken euch und wünschen euch alles Gute. Bis dann und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auf Wiederhören. Tschüss.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.